guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick.
Sarah.
Ja, was denn?
Hier ist gar keiner.
Ja, Mausi, was denn? Ach so, wegen Gast?
Ja.
Ja, wir haben heute gar nicht gesagt, wir müssen reden. Ich bin ganz durcheinander.
Ich wusste, ob das jetzt schon, weil hier, da ist ein, also zwischen uns ist ein leerer Stuhl.
Ich finde es immer am schönsten, wenn zwischen uns ein leerer Stuhl ist.
Das heißt, da kommt gar keiner mehr?
Heute kommt kein Gast, nein. Hm. Müssen wir erklären, warum. Ich finde, dass es jetzt nicht immer so regelmäßig ging, wobei die Gäste, die wir hatten, mir viel Freude bereitet haben und das Einzige, was mir fehlt, das sind die Geschenke.
Kann es sein, dass es daran liegt, dass mehrere bis alle Gäste, die wir hatten, mir im Zweifelsfall recht gegeben haben und...
So würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich will ehrlich sein. Ich hatte jetzt in der letzten Woche Kontakt mit zum Beispiel Thomas Gottschalk und anderen Fernsehgästen und die wollten gerne, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen peinlich für Thomas Gottschalk ist, aber der schrieb mir eine E-Mail. Bitte. Und ich so, Tommy.
Aber der hätte doch kommen können.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Was ist, wenn der dann wieder dir recht gibt? Und dann habe ich gesagt, Tommy, nee, ich will diesmal einmal keinen Gast.
Vielleicht hätte der sogar über meine Witze gelacht. Vielleicht wäre das einmal jemand...
Du kannst ganz sicher sein, dass der über deine Witze gelacht hätte.
Oh, aber dann kann er doch kommen.
Das ist doch überhaupt nicht schön. Have you met Thomas Gottschalk?
Yes.
Will man, dass Thomas Gottschalk über seine Witze lacht?
Ich bin da nicht mehr wählerisch.
Du, Hauptsache irgendjemand lacht, ja. Ne? Ach, Mausi, für die eventuelle zweite Staffel, vielleicht überlegen wir uns doch so einen Knopf, so einen Einspieler.
Hast du ihn denn nett abgesagt? Würde der vielleicht...
Ich habe gesagt, oh, lass mich in Ruhe. Nur weil das jetzt Thomas Gottschalk
ist,
muss
Twitter.
Man doch nicht, ja, sie eben.
Ihr seid Twitter-Buddies, also.
Was?
Nee, ihr seid beide auf demselben Twitter.
Ja, so wie wir beide auf derselben Erde sind.
Ja.
Wenn es danach ginge, sind wir mit sehr vielen Leuten Buddies.
Geht,
Also wir haben heute keinen Gast. Ich kann das nicht begründen. Ich finde das auch okay. Vielleicht könnten die Leute uns mal schreiben, ob denen generell das gut gefällt, dass wir Gäste haben oder das ohne besser ist.
Gäste@kleinesfernsehballett.de.
Ja.
Die E-Mail-Adresse.
Genau.
Sarah, wir müssen reden.
Ja. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Weil wir haben heute, ich sag mal, das machen wir ja nie. Sage mal, welche Sendungen wir haben und wollte dann dich entscheiden lassen. Es hängt ganz viel von deinem Hass ab und wann der raus muss. Wir haben This Is Us mitgebracht, was jetzt auf ProSieben anläuft, was wir aber schon vor 10 Jahren super legal irgendwo gesehen haben. Das besprechen wir dann. I Love Dick wollen wir besprechen. Und dann hat Stefan vorgeschlagen, dass wir die große Dieter Bohlen so 800 Sau
zusammen
gucken.
So ist sogar richtig, hätte ich jetzt gar nicht protestieren müssen. So ist richtig. Ich habe angeboten. Ich habe gesagt, es gibt es, das existiert.
Ich habe gesagt, bevor du wieder heulst, gucken wir das.
Du weißt, dass ich das extra nachvollziehbar gepostet habe, den Screenshot von diesem.
Du hast Angst gehabt, dass ich sage, oh, immer suchst du mir die schlimmen Sachen raus. Das ändert aber nichts daran, dass du das ausgesucht hast. Die drei Sachen haben wir.
So.
Und wir vergeben Hausaufgaben, aber das machen wir immer am Ende. Und der Stefan, das weiß ich schon von SMS-Wechseln, die wir hatten, ist bis oben hin voll gefüllt mit Hass für die Bohlen-Geschichte. Und die Frage ist, soll es direkt raus? Oder wollen wir es so ein bisschen herauszögern wie einen schönen Orgasmus und erst die anderen Sachen machen, sodass du am Ende komplett eruptieren kannst? Existiert das Wort?
Hast du womöglich die Antwort in der Frage jetzt schon gegeben?
Nee, ich finde beides okay. Manchmal muss das bei dir gleich raus, sonst pfeifst du mich die ganze Zeit wegen anderer Sachen an.
Nee, also ich würde das gerne noch nicht rauslassen, dich aber trotzdem wegen anderer Sachen anpfeifen.
Ach so, cool. Oh, ich wünschte, Thomas Gottschalk wäre hier, um das so ein bisschen zu buffern.
Lass uns doch, wie wäre das denn, wenn wir anfangen mit dem, was ich glaube, was das Schwierigste wird, also um drüber zu reden, nämlich I Love Dick.
Findest du das schwierig?
Na, finden wir jetzt mal raus. Fangen wir jetzt mal mit an.
Ja, soll ich kurz zusammenfassen und dann fängst du an mit einer Meinung?
Ja, sehr gerne.
Was ich ganz lustig fand, nur so ein kleines Ding am Rande, ist, dass wenn man das eingibt in die Suchmaske bei Prime, also es läuft auf Amazon Prime, am Stück kann man das schon kicken, wenn man das eingibt, vervollständigt das I Love Dick zu I Love Dicks. Wo ich so dachte, das sagt so viel über die Amazon Prime-Zuschauer aus, weil das ist ja nichts, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was von Amazon kommt, sondern einfach die...
Was findet man denn dann?
Dennoch, man kommt auf Eile, also, aber man sieht, was die Leute denken, was sie da sehen wollen und wie viele Leute wohl enttäuscht sind, wenn sie dann das Richtige gefunden haben.
Andererseits kam dann irgendwann vor der Folge 2 kam diese Warnung, nur ab 18, bitte geben Sie Ihre
Details. Alles ein.
Amazon kennt mich seit 100 Jahren. Ja. Ich habe alles da bestellt und dann kommt so eine blöde Frage, man liegt auf dem Sofa und dann muss man den Personalausweis und nochmal die Kreditkarte eingeben.
Ja, ich weiß, und bei mir war dann auch noch irgendwas kaputt, sodass ich das 3-mal machen musste und inzwischen ich möchte gar nicht mehr wissen, ob jetzt da gevögelt wird oder nicht. Bleibt mir weg, ich gucke Project Runway.
Ähnlich ging es mir auch nur ohne Project Runway.
Ja. Und dann muss man auch noch einen Code eingeben.
Muss man sich ausdenken.
Ja, und dann auch merken, weil die Frage, immer wenn gefickt wird in der Sendung, muss man den wieder eingeben. Ist ein bisschen Spoiler, man weiß dann immer vorher, diese Sendung wird wieder gevögelt.
Versaut einem auch den Sex als solchen ein bisschen. Ja. Stell mir vor, das wäre im Leben so. Wenn sie, bevor es jetzt zum Geschlechtsverkehr kommen kann, wenn man dann immer vorher, bitte, sind Sie sicher, dass Sie jetzt Geschlechtsverkehr haben wollen, dann geben Sie Ihre vorher gewählten PIN-Code ein. Es ist vielleicht gar nicht lustig.
Ja.
Es ist überhaupt nicht lustig.
Du wirst schon in... Also, ich erzähle kurz, worum es geht. Ne? Ja. Es ist, da weißt du die Details immer, vielleicht kannst du die später mal erzählen. Es ist eine Buchverfilmung im Grunde. Also alles, wie heißt das, autobiografisch. Chris Kraus ist die Hauptfigur, gespielt von einer fantastischen Catherine Hahn, über die wir gleich reden können. Ist eine eher unerfolgreiche und sehr frustrierte Filmemacherin. Lebt in einer eher... eingefahrenen, langweiligen, trostlosen, leidenschaftslosen, sexlosen, glaube ich, Ehe mit einem anderen Autor oder Verleger oder was immer der ist. Die beiden fahren zusammen in so eine Art Autorenferienlager in ein sehr schön trostloses Texas, wo der Mann ein Stipendium bekommen hat und da sein Buch über den Holocaust zu Ende schreiben will.
Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben von der Stadt. Wie heißt es?
Marfa.
Ich finde, der Name klingt, es klingt schon so eine Mischung aus trostlos, aber auch wie so, könnte auch so ein Schimpfwort sein. Ja. Marfa.
Aber es ist auch ganz toll trostlos da. Ich glaube, im Original ziehen die von New York Kalifornien, irgendwas Chicket. Und jetzt sind die in so einem richtig runtergerockten Örtchen.
Ich habe das gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich Marfa gibt. Aber gibt's. Hm.
Er will da sein Buch zu Ende schreiben. Sie treffen, jetzt kommt der Dick ins Spiel. Dick, beziehungsweise Richard Dick, gespielt von Kevin Bacon, hat, glaube ich, das Stipendium ermöglicht, mit dem der Mann da nach Marfa ziehen kann für die Zeit. Ist so ein unfassbar, reden wir gleich auch im Detail, glaube ich, drüber, typischer, vergerbter, lederhäutriger, stummer Cowboy. Und da beginnt irgendwie das Spannende. Die Frau, also Chris Kraus, die verfällt diesen Typen quasi in der ersten Sekunde. Sexuell, emotional, weiß man nicht so richtig. Und kriegt permanent aufs Maul. Die wird permanent abgewiesen von ihm, was natürlich das Verlangen steigert. Und schreibt...
Sie hat sich auch selber, glaube ich, dafür. Ja, auch von der ersten Sekunde.
Genau, das wird alles ganz... Können wir gleich... Ich wollte nur noch kurz... riesiges Verlangen und schreibt ihm quasi immer Briefe, also eher in ihrem Kopf und für sich selber, nicht aktiv an ihn gerichtet. Brief, in dem sie dieses ganze sexuelle Verlangen und auch so ein bisschen diesen Selbsthass formuliert. Punkt. Darum geht's. Riesiges, oder? Habe ich soweit gesagt?
Ich hätte jetzt eine Sache noch mal erzählt, dass sie ihrem Mann dann diese Briefe auch vorliest, weil er so ein bisschen drauf besteht.
Ja, ich dachte, es kommt. Ich wollte erstmal nur so, worum es generell geht. Und jetzt, let's dive into it. Vielleicht erstmal bei den Schauspielern.
Also, Catherine, wie spricht die?
Hahn, ich sag Hahn, was soll's.
Ist großartig, ist so toll, es macht so viel Spaß. Ich kann, also vielleicht zu der Wertung kommen, vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht so viel damit anfangen, aber Catherine Hahn trägt mich durch ganz, ganz viel, weil es so viel Spaß macht, ihr zuzugucken, allein dieses Gesicht anzugucken. Es ist so überzeugend, ihr Selbsthass, ihr Hass auf ihn, ihr Hass auf den Mann und gleichzeitig aber auch so ein Stolz und immer so ein Abwechseln, so versuchen, so stark zu sein und zu sagen, fuck it, dann bin ich eben nicht stark. Und es macht so viel Spaß, ihr zuzugucken. Ich habe mich gefragt, woher ich sie kenne.
Ja.
Das, worauf ich nicht gekommen wäre, ist, sie ist in Transparent, spielt sie den Rabbi.
Genau.
Aber woher ich sie auch kenne und ich kann nur jeden ermuntern, das zu googeln. In Parks and Recreation spielt sie Jennifer Barclay. Das ist nur eine Nebenrolle, aber eine fantastische. Da ist sie so eine ganz taffe Beraterin, Politikberaterin.
Ja.
Die dann auch so für 60 Minuten irgendwie, weiß nicht, $5,000 oder irgendwas nimmt und komplett andere Rolle und wahnsinnig komisch. Ich war sehr froh, als ich das für mich geklärt hatte, weil ich dann aufhören konnte, mir jetzt zu überlegen, woher ich sie kenne. Weil eigentlich macht es so viel Spaß, ihr in dieser Rolle einfach, wie gesagt, ich einfach ins Gesicht zu gucken.
Ich liebe die weil ich kenne die richtig armselig aus. Die hat ganz früher bei, ach, wie heißt es jetzt nochmal? Autopsie mit Herz. Oh, ja. Crossing Jordan auf Vox habe ich früher, wenn ich nicht pennen konnte, habe ich das immer nachts gesehen. Und da spielt sie so eine Beraterin von den, wie heißt das, den Hinterbliebenen von Mordopfern. Da ist sie so die zarte Beraterin oder irgendwie so. Daher kenne ich die in erster Linie, was natürlich eine ganz andere Rolle und eben auch so eine Vox, CSI, was auch immer Rolle war. Dann kannte ich sie auch aus Transparent. Mhm. Ist vielleicht auch gut, dass wir sagen, falls die Leute kein Gesicht dazu haben. Und jetzt spielt sie da tatsächlich unfassbar gut. Ganz, das wird ja auch viel mit nackig sein und viele Emotionen zeigen und Brüste zeigen und so.
Also ich glaube, wovon es handelt, sind so verschiedene Sachen. Ich glaube, das eine ist, und das kann ich ganz schlecht referieren, dieses Buch I Love Dick, auf dem das basiert, was wohl nur aus Briefen besteht, weswegen das wohl auch nur so vage daran angelegt ist.
Und auch autobiografisch, ne? Können wir das
nochmal genau, und was autobiografisch ist.
Und gab also auch Ärger.
Chris Kraus gibt's und die hat das aufgeschrieben und dann haben Leute auch relativ schnell wohl entschlüsselt, wer dieser Dick ist.
Ja.
Und ihr Mann kommt da einfach auch nach, das war tatsächlich ihr damaliger Mann.
Ja.
Oder vielleicht auch schon da Ex-Mann an der Stelle, das weiß ich nicht. Und die hat das da alles irgendwie schön aufgeschrieben und verpackt. Und das Ganze ist wohl feministisch wichtig und sehr einflussreich, weil es im Grunde auch schon so so zum ersten Mal was gemacht hat, wo später Serien wie Girls zum Beispiel und wie heißt sie, Lena Dunham?
Ja.
Im Grunde schon drauf aufgebaut haben, auf so einer, und jetzt kann ich das wirklich nur noch so blöde referieren, weil ich es nicht so richtig weiß, aber auf dieser Mischung gerade von starke Frauen, die aber auch schwach sind, die irgendwie so.
Also darüber würde ich gerne, ich hatte mir das ganz am Ende über dieses, warum das so ein feministisches Meisterwerk ist, würde ich gerne nochmal reden, weil ich das, aber vielleicht habe ich auch nicht genug Ahnung, nicht so richtig so empfinde.
Ich habe definitiv nicht genug Ahnung.
Wir können ja da gleich nochmal.
Genau, ich glaube einmal ist das wichtig, eher, also es geht glaube ich dann jetzt nicht nur so um die Haltung dieser Serie, Handlung dieser Serie, sondern um die Haltung und es geht glaube ich auch, was das andere Thema ist wie Kreativität entsteht. Was ist Kreativität? Unter was für Bedingungen sind Leute kreativ? Es ist teilweise satirisch und auch lustig, weil dieser Dick zum Beispiel ist ganz stolz auf so sein großes Meisterwerk, was so ein Ziegelstein ist.
The Brick. Untitled heißt es.
Heißt Untitled, fällt irgendwann auch runter, ist da nicht mehr. Ja, ich glaube, das kann man erzählen, weil es auch sehr, sehr lustig ist. Weil es hat wirklich erstaunlich viele komische Momente, weil Dick das dann irgendwann sieht und total fassungslos erst ist und dann baut er es wieder zusammen und streicht bei dieser Beschriftung des Podestes, wo es drauf steht, Untitled 2010 stand, und streicht es 2010 durch und schreibt dann 2016 runter.
Es ist das viel ist so Artifati-Kram, weil dieses Autorencamp ist im Grunde, glaube ich, auch, oder dieser Ort ist so eine Form von Hipster, Hippie, Kunstkommune, da sind halt lauter tendenziell anstrengende Hipster-Menschen, die verschiedene Formen von Kunst.
Tendenziell anstrengend ist wirklich die Untertreibung.
Aber ich würde gerne nochmal auf Kevin Bacon kommen, weil der tatsächlich auch in diesen ganzen verrückten Künstlerkram so raussticht, weil der, wie gesagt, so typischer Cowboy, kriegt's Maul nicht auf, dreht sich die Zigaretten selber.
Ist ein Sexobjekt auch, muss man sagen.
Ja, ich hatte mir was aufgeschrieben aus der FAZ. Ich lese ja immer mit halbem Auge manchmal andere Meinungen dazu. Und die FAZ hat das ganz toll geschrieben. Die schrieben, kurz, Bacon verkörpert jenes Männerbild, das der aufgeklärte Mann von heute ostentativ ablehnt, weil es einfach zu antiquiert, zu aufgesetzt und zu stressig ist, ihm insgeheim aber gerne entspräche, weil er immer noch glaubt, er müsse. Denn schließlich zeigt auch Dick, es funktioniert. Und das stimmt. Der ist auf Pferden und der redet nicht viel und Kippen selber drehen. Ist unfassbar unangenehm. Ich empfinde den als ganz, ganz unangenehm, weil fast überzeichnet, nicht? Du findest ihn gut?
Ja, ich finde den, also ich würde dem fast gar nicht so viel Bedeutung geben, weil der wirklich, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, da ist er eigentlich auch, existiert er als gar nicht sehr viel mehr als so ein Sexobjekt. Da reicht es gar nicht, ihn zu hassen oder so.
Ja, weil er so doll, so übermännlich ist. Meins ist es, glaube ich, tatsächlich nicht.
Nein, meins ist es auch nicht, aber es ist sehr, ich finde, sehr ambitioniert gefilmt, also auch auf so eine
ganz toll.
So eine Arti-Art, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck ist.
Arti-Fati.
Arti ist der Fachausdruck, ne?
Ja.
Sagt man.
Und Fati. Ja. Arti-Fati.
Aber mehr Arti als Fati.
Ich finde es auch ab und zu Fati.
Ab und zu
aber
ist es Fati. Ja. Es ist, was ich ganz schön fand, es ist, glaube ich, auch die Schlüsselszene des Ganzen. In der ersten Folge gehen die drei Abendessen. Also ja. Chris Kraus, ihr Mann und Dick.
Ja.
Und das ist eh, finde ich, eine sehr, sehr, sehr tolle Szene. Und die ist dann stellenweise aus ihrer Perspektive gefilmt. Wo ich finde, wo das sehr, sehr schön ist, weil dann plötzlich die Leute, also ihr Mann oder auch vor allem Dick, sie anguckt. Also
in uns, die Kamera spielt.
In die Kamera genau. spielt. Und manchmal auch wirklich sieht, wie das konstruiert ist, dass dann plötzlich die beiden Männer sich so gegen sie irgendwie verschwören. Und dann sind die auch so im Bild. Das ist ein bisschen anstrengend, das ist oft aber auch sehr toll, weil es halt jetzt nicht nur so Fernsehstandard ist, wir filmen das irgendwie und es ist im Grunde auch egal. Also es ist ja, schon, es hat selber, glaube ich, den
ganz,
Anspruch.
Ganz viele dieser Sachen. Genau. Allein, dass diese Briefe, die sie quasi immer aus der Aufstimme spricht, werden ja in großen weißen Buchstaben, also Ausschnitte davon, auf rotem Hintergrund eingeblendet. Dann gibt's immer wieder, was ich auch irgendwie verstörend, aber geil finde, sowas wie heißt denn das? So Screen, wenn so eine Szene, wenn das Bild stehen bleibt und danach, wie heißt denn das?
Freeze.
Naja, nee, es passiert, ist ja so eine Abfolge von, wie so ein ganz, das Leute, so Screenshots hinter einer Stop-Motion, was weiß ich.
Jump-Cuts.
Sowas. Was war noch? Dann gibt's so weirde Traumsequenzen, in denen Kevin Bacon wahlweise was ganz Tolles, ein Lämmlein schert. Oder auch die zusammen essen, was eben, also sie bildet sich dann mal ein, was sein könnte mit den beiden. Und dann essen die zusammen einen Hasen, aber es ist so ein Plüschhase. Also es ist tatsächlich weirder Arti-Farti-Kram, der ein bisschen anstrengend ist, aber auch toll, weil man immer nicht, wie du, glaube ich, eben schon gesagt hast, so richtig damit rechnet, was jetzt um die Ecke kommt.
Habe ich gar nicht gesagt.
Also, ja. Ist so ein bisschen, ich finde es geil, nicht so doll vorhersehbar. Es könnte ganz knapp genau aus den Gründen nicht meins sein. Mir ist das manchmal zu Arti-Farti, aber dann rettet Catherine Hahn alles, beziehungsweise auch diese Rolle, denn es ist wirklich auch lustig, ganz schlicht lustig. Sie ist, Catherine Hahn spielt dieses Flirten, die flirtet halt von der ersten Sekunde an mit dem. Die sieht ihn und denkt, ne, deren Unterleib explodiert und die denkt, meins. Der sagt relativ schnell, lass mich in Ruhe, du bist doof.
Er sagt über sie, we have to get rid of the Holocaust wife, weil sie die Frau von dem Typen ist, der irgendwie Holocaust aus Holocaust, Buch
genau. Ja, ja. Und er sagt ihr irgendwann auch ins Gesicht, du interessierst mich nicht und geh weg. Aber diese Art, wie sie flirtet mit ihm, ist so wahnsinnig toll, Valerie Cherish, unangenehm, weil sie das ganz schlecht und ganz unbeholfen macht.
Und das aber im Gegensatz zu Valerie Cherish die ganze Zeit selber merkt, ihr das selber bewusst ist,
wie schlecht sie ist. Aber auch nicht aufhört. Das ist tatsächlich unangenehm, aber lustig. Die scheitert permanent. Irgendwann kriegt sie so eine Abfuhr von ihm und beschließt wie ein fucking Teenager. Das wissen wir doch schon seit wir 14 sind, dass es so nicht funktioniert, dann erst recht in die Bar zu gehen, wo der jetzt ist und super aufgeregt vor ihm zu tanzen, um zu zeigen, wie sexy sie eigentlich ist. Und dann steht sie da und macht, was ich hasse, wenn Frauen es machen, wuhu! Und man denkt so, oh, so kriegt man den nicht. Und da ist übrigens der Teil, wo ich denke, aber welcher Teil daran ist feministisch, weil die ist im Grunde permanent dem Typen gefallen will, eben gar keine starke Frau ist, sondern all diese Fehler, bitte, bitte, lieb mich doch, bitte, bitte, hab mich lieb, macht. Und das fand ich so, ich fand es gar nicht schlimm, ich fand es sogar sehr realistisch, aber feministisch ist in meinem Kopf anders.
Ich kann dir da wirklich...
Du alte Feministin, wieso weißt du sowas nicht?
Nee.
Naja, vielleicht ist es auch für die Zeit damals, vielleicht geht es darum, dieses Verlangen so
Ich kann das nicht erklären, ich kann nur wirklich sehen so Parallelen zu Girls, was ich auch nicht wirklich verstehe, wo ich aber das Gefühl habe, was so eine ähnliche Lust hat, Frauen auch hässlich und verwundbar zu zeigen, ja. aber auf eine Art, die jetzt halt nicht so eine Männerperspektive auf, oh, die verwundbare, schwache, hässliche Frau ist.
Ah, verstehe.
Aber das reime ich mir jetzt auch gerade so ein bisschen zusammen.
Oder das eigene Bewusstsein dafür, dass man gerade hässlich und verwundbar ist und drauf geschissen.
Du darfst mir da keine Nachfragen stellen, hast weil es reicht immer gerade so viel, wie ich den
Satz hast du diese Taco-Szene noch gesehen? Ich glaube, ich habe 4 Folgen gesehen. Nee. Ganz toll, da bestellt die Tacos und kriegt zu viele irgendwie so. Oder die, ich habe gar nicht so richtig verstanden, was das Problem ist. Auf jeden Fall ist sie wahnsinnig wütend, weil sie mehr Tacos nehmen muss, als sie eigentlich haben will.
Ja, 16 statt 4.
Und das endet in einer wahnsinnig tollen Szene, wo sie vor dem Tacoladen an der Bank sitzt und einfach bockig und frustig die ganze Scheiße isst. Die weiß, sie kann das nicht essen, die will das nicht. Du siehst, wie sie mit einer wahnsinnigen Aggression sich diese Tacos reinstopft und alles in ihr zeigt, ich weiß, es war jetzt hier gerade ein Fehler, aber es mir gar nicht, zieht durch. Komplett verschmiertes Gesicht, die Arti-Farti Hipster-Ärsche im Hintergrund sagen, wow, it's like Taco-Porn. Ja. Und da spielt sie auch ganz toll. So dieses, okay, das hier hat gerade nicht gut funktioniert, aber ich ziehe das jetzt durch, ist mir egal.
Das finde ich alles auch schön und interessant. Ich kann mit diesem ganzen Teil, der dann irgendwie so künstlerisch ist und so diese Nachbarin in dem Wohnwagen, die dann irgendwann auch, ich weiß gar nicht, ich kenne mich ja auch mit Drogen nicht aus, die dann irgendwas raucht oder...
Marihuana.
Nein.
Das ist Marihuana. Man sagt auch Gras, Dope. Ach, Süßi.
Ja, gibt da nochmal eine andere Szene. Aber okay. Und wo es dann so wilden, weirden Sex mit dieser anderen Frau gibt. Und all das, was irgendwie so eine Illustration, glaube ich, ist von, ja, so Künstler-Dasein und so, da sitze ich dann doch ein bisschen davor und denke so, ja, das packt
mich
jetzt nicht.
Ich dachte, das wäre so ironisch gemeint, weil
auch.
Ich hoffe.
Also es ist auf jeden Fall auch ironisch gemeint. Also es gibt ja
Dick, nicht nur, ne?
Das weiß ich nicht. Also Dick, es ist halt auch eine Satire auf diese Szene. Dick sagt diesen schönen Satz ziemlich am Anfang, I'm post-idea. Das ist sehr, sehr schön.
Es ist irgendwie weird, weil die ganze Sache, man hat das Gefühl, es ist definitiv irgendwie toll, aber es ist nicht, als wir den Trailer gesehen haben, dachte ich, wow, das ist was für mich, Mädchenserie, aber das ist es nicht. Denn dieses ganze Künstlerkram, Satire hin und her, es ist sehr anstrengend.
Es ist eine Erwachsenenserie, deswegen hätten wir das eigentlich gar nicht für
nicht
uns
gucken sollen. Nee. Deswegen hat es mich lange, es hat mich zwei Folgen lang nicht gekriegt und ich habe mir schon in meine Notizen aufgeschrieben, ich habe das Gefühl, das ist super, aber es berührt mich nicht, weil ich niemanden so richtig leiden kann. Und dann hat Kathleen Hahn in der dritten, vierten Folge aber nochmal, auch im Vergleich zu den ersten zwei, mehr draufgelegt, was so Verletzlichkeit und lustiges anstrengend sein. Und jetzt habe ich doch jemanden, den ich leiden kann, nämlich sie, weil sie wirklich toll ist. Es gibt noch eine Szene, wo ihr Mann sich im Haus von Dick übergibt, weil er festgestellt hat, dass Dick die Briefe gelesen hat, dass er selber drin vorkommt. Und dann ist er auf dem Klo und muss kotzen, weil er es so furchtbar findet. Und im Wohnzimmer sitzt Kathleen Hahn und tröstet ihn so halbgar über Entfernung, sagt, Schatz, alles in Ordnung, während sie sich wie so ein richtiges Obsessionsopfer heimlich Deo von Dick unter den Arm schmiert, weil sie den so hot findet. Und währenddessen aber sagt, Schatz, alles in Ordnung. Und die ist so toll, dass es mich jetzt doch gekriegt hat. Obwohl es anders ist als erwartet, die Serie.
Darf ich an der Stelle das Unwichtigste überhaupt sagen? Es gibt ja bei Amazon diese X-Ray-Funktion, wenn man so mit der Maus dann da drüber fällt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Kriegst du so Hintergrund.
Dann sind die alle nackig?
Nee, dann kriegst du so Hintergrundinformationen zu den Szenen und den Schauspielern und sowas alles. Und da steht bei der Szene original Hintergrund, der Schauspieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der sich da gerade übergibt.
Ja.
Schafft es sich zu über, kann sich übergeben, ohne den Finger in den Mund stecken zu müssen. Steht dann da.
Ach, als Information. Wieso weiß ich das nicht? Jetzt will ich das immer machen.
Ja, es nimmt so ein bisschen auch den
Charme von der Kotzszene.
Ja.
Den Zaum?
Ja, Zauber. Da habe ich Zaum gesagt, den Zauber.
Charme und das ist eine Mischung aus Charme und Zauber. Gefällt mir gut. Der Zaum.
Ja.
Ist gut, ist ein gutes Wort.
Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es das Wort schon gibt, aber vielleicht.
Ja, aber für was anderes. Zaumzeug für Pferde und so. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Leute frage, ob sie Zeit oder Bock haben auf Sachen, ist ja manchmal ein Unterschied. Da haben mich inzwischen auch Zock erfunden. Wenn ich meine Freundin Steffi frage, ob sie Zock hat, weiß sie, dass es um Zeit und Bock geht.
Hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, oder?
Na, zwischen mir und Steffi schon.
Okay.
Ja, dann sind wir damit fertig, oder?
Ja, war gar nicht so schwer. Diese Feminismus-Sache, wenn uns das jemand erklären will, feminismus@kleinesfernsehballett.de geht dann direkt weiter auch an unsere Feminismusabteilung.
Ja.
Und die gucken dann mal.
Vielleicht ist es tatsächlich dieses Ding, sich Stärke durch Verletzlichkeit zeigen, whatever.
Das wäre jetzt so die einfachste Erklärung.
Guck, wie wir zwei Feministen Ahnung haben.
Oder vielleicht geht das am Ende, wenn wir jetzt die 6 Folgen zu Ende geguckt hätten, wüssten wir das vielleicht. Ne?
Dann bringt sie ihn um oder erhebt 8, sich zumindest über, sind. Ach, was weiß ich.
Weiß keiner.
Also mir hat's gut gefallen, aber trotzdem.
Also kann man mal, und wie gesagt, also allein für diese Essensszene der ersten Folge, da die ist schon toll. Die ist toll gefilmt, die ist toll gespielt, die ist psychologisch toll und die ist lustig.
Ja, und aber auch die Taco, da muss man noch
ja, die Taco-Folge. Die dritte, die habe ich schon gesehen. Also das ist die dritte, ja.
Okay. So, willst du jetzt den Hass? Wie bist du? Wir können immer noch auswählen. Nee,
lass uns den Hass ruhig
bis
zum Ende
aufhalten. Oh Gott, wir machen wirklich mit.
Mal gucken, ob da noch Hass übrig ist, wenn wir jetzt so milde sind. Nein, jetzt ziehen wir das durch.
Du hast, glaube ich, sogar Soundbeispiele für den Hass mit.
Ich habe Soundbeispiele, ja.
Das wird dein Nacki-Sendung.
Ich hatte Angst, dass wir nichts haben, worüber wir reden können. Und jetzt haben wir schon 23 Minuten.
Was? Wie kommst du denn darauf? Wir können das ja kürzer halten, weil, ach, wir gucken einfach
mal. Schauen wir mal.
Willst du?
Ich probiere mal.
Wir hatten so ein bisschen Angst zu spoilern. Wie ist das? Sag mir nochmal, das läuft auf ProSieben, sprich, das kann man gar nicht, diese normalen Menschen können das nicht am Stück gucken. Die erste Folge.
Ich weiß nicht, ob das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Du bist doch sonst immer so vorbereitet.
Ja, aber ich habe gedacht, das reicht jetzt, das ist ab Mittwoch, also
ab morgen
läuft es auf ProSieben um 21.15 Uhr mittwochs mal unter dem Namen This Is Us. Das ist Leben.
Ach nee, die haben einen deutschen Untertitel dazu.
Ja.
Unangenehm. Ja. Ja, dann lass uns gucken, dass wir vielleicht nicht so viel spoilern.
Also, was ich nicht spoilern will, ich finde die erste Folge, der Pilot, der das alles erklärt, hat einen ganz großen Charme, wenn man noch nicht weiß, wie das alles zusammenpasst.
Gut, aber dann haben wir es jetzt ja besprochen. Scheiße.
Deswegen würde ich das, wie das konstruiert ist, gerne nicht erklären.
Da musst du jetzt aber trotzdem allgemein.
Ich versuche das allgemein zu erklären. Es ist eine Familiengeschichte über eine größere moderne amerikanische Familie. Die sind alle irgendwie miteinander verwandt. Das ist eine Frau. Ich habe mir die Namen jetzt nicht alle aufgeschrieben. Kate, die sehr, 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 sehr dick ist. Ja. Der Bruder von ihr ist so ein gescheiterter Schauspieler, der gerne irgendwie mehr machen würde, aber dann doch nur die.
Gescheitert ist er nicht. Er war sehr, sehr berühmt in so einer unattraktiven D-Manny-Rolle.
Genau, Sitcom. Was er dann aber gehasst hat. Also
er ist sehr berühmt. Ich finde, man muss es sagen, so weil ihm das ja dauernd auf die Füße fällt, weil er möchte natürlich was Besseres sein als das.
Und dann ist da noch der schwarze Bruder, wahnsinnig ehrgeizig, super erfolgreich ist. Und es erzählt im Grunde die Geschichte von denen, von Eltern, von der ganzen erweiterten Familie. Das Originelle daran ist, dass sie das auf verschiedenen Zeitebenen erzählt. Also wir sind einmal in der Gegenwart, dann sind wir so bei der Zeit von deren Geburt, die sind alle 36. Und dann sind wir nochmal so ein paar Jahre dazwischen, wo dann die Kinder groß werden.
Haben wir damit jetzt nicht doch im Grunde ein bisschen, aber wir müssen, weil sonst kann man gar nicht.
Nee, aber so richtig ist egal.
Aber dürfen wir dann auch nicht über die Eltern sprechen, die beide fantastisch sind?
Doch, wir müssen ja jetzt halt nicht wirklich.
Naja, es ist schwierig. Gehen wir davon aus, dass die Hälfte der Leute, die zuhören, das nicht auf ProSieben gucken, sondern schon irgendwo.
Sonst sollen die Leute einfach jetzt ausschalten und am Donnerstag weiterhören.
Ja.
So.
Oder jetzt ausschalten und 20 jetzt aber auch nicht, Minuten
es
vorspulen.
Man muss das jetzt auch nicht zu sehr, weil es ist ohnehin.
Dürfen wir sagen, wer die Eltern sind zum Beispiel?
Ja, das dürfen wir ja eh sagen.
Naja, wenn man mit dem Alter.
Jetzt.
Der eine Clou versaut uns komplett. Man kann erst vielleicht nochmal zur allgemeinen vom so einem
Ich erzähle allgemein nochmal, was ich glaube, was das Besondere ist. Dadurch, dass es auf diesen verschiedenen Zeitebenen ist, kriegt das Ganze eine ungeahnte Tiefe, weil man plötzlich parallel erzählt, was passiert heute und man nach und nach mitkriegt, was ist vor 36 Jahren, vor 30 Jahren passiert, was im Grunde dazu geführt hat, dass es jetzt heute so ist.
Ja.
Das macht es spannend.
Guck, wie ich ja gesagt habe, aber geistig war es mir gerade zu viel, auch wie es sehr warm hier im Studio. Aber ich habe gerade tatsächlich so gedacht, was redet, ach komm, ich sag mal ja, weil das klingt, als hätte ich es verstanden.
Es erzählt parallel die Geschichten heute und die Geschichten, wie es dazu kam, dass es heute so ist. Also es hat dadurch so ein Psychologisieren, finde ich. Es hat ganz viel Gefühl. Darf ich jetzt gleich auch dann schon übergehen zu der Wertung? Das ist hier wirklich warm.
Ja.
Oder soll ich dich erst was sagen lassen?
Nö, mach erst mal.
Du willst ja nur sagen, wer der Schauspieler ist.
Nö, ich hab mir ganz wenig Notizen gemacht.
Es hat ein bisschen Humor. Es hat sehr, 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 sehr viel Gefühl. Ich habe festgestellt, also ich habe das vor ein paar Wochen auch schon geguckt.
Ja, wie abfällig du das gesagt hast.
Nein. Jetzt lass mich den nächsten Satz noch sagen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon geguckt und habe gedacht, ich muss jetzt, wenn wir da heute drüber reden, mir das nochmal angucken. Habe mir nochmal die erste Folge angeguckt. Die hat mich sowas von gekriegt.
Wirklich?
Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, weil es dieser Kitsch, der da auch drin ist, einfach funktioniert. Und es liegt so von Anfang an, liegt eine tolle Musik drunter. Es ist auf maximalen Effekt gedreht, der nervt mich, Emo-Effekt, der nervt mich irgendwann auch. Mhm. Ich habe jetzt aber bei der ersten Folge nochmal wieder gemerkt, es funktioniert.
Das ist geil, weil ProSieben, hattest du mir erzählt und habe ich gestern selber gesehen, macht relativ harte Emo-Werbung damit. Ich sah ein Plakat, nur eins, wo drauf stand, irgendwas mit auch selbst Männer werden weinen. Mhm. Und da dachte ich, saß wie so ein kleines Arschloch, saß ich im Auto und dachte, come on, so doll ist jetzt auch nicht. Ich selber habe auch nicht geweint. Und jetzt erzählst du mir,
wirklich am ganzen Körper Gänsehaut bei der Folge, die ich ohnehin schon gesehen hatte.
Ach toll, vielleicht mal hätte ich dir auch, ist ja schon wirklich eine Weile her, dass wir gesehen haben. Und ich hatte abgespeichert, dass du das irgendwann nicht mehr gerne mochtest.
Es ist mir dann alles ein bisschen zu viel. Ich finde, die Schauspieler, die sind oft toll, aber man sieht denen auch schon an, es ist wirklich, also vielleicht muss man das auch noch sagen, es läuft bei NBC. Es ist also nicht so eine kleine Netflix-Geschichte, sondern es ist das ganz große Mainstream-Fernsehen in Amerika. Ist auch sehr, sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Und man sieht allen Schauspielern aber auch an, dass sie so spielen, als ob es um was geht. Ich spiele hier so. Und es ist alles ein bisschen too much.
Ja.
Und dieses Pathos hat mich nach ein paar Folgen genervt. Und in Folge 8, ich bin leider dann original nicht über Folge 8 hinausgekommen, weil das ist die Thanksgiving-Folge.
Da kommt
all das zusammen, was ohnehin schon an Pathos in amerikanischen Thanksgiving-Folgen ist. Potenziert durch deren Maximierung. Ja. Ich habe gar nicht wirklich entschieden aufzuhören, sondern es ging einfach nicht mehr weiter. Vielleicht versuche ich es nochmal.
Du musst einen Code eingeben, einen Emo-Code, und dann geht es weiter. Dann kannst du ja mal gucken.
Jetzt erzähl du mal.
Ich mag's. Und zwar genau auch aus der, also du magst es ja auch. Ja. Und ich mag es, aber auch genau aus den Gründen wurde es mir nicht zu viel, weil ich in letzter Zeit viel Sachen gesehen habe, die dann eben doch ein bisschen mehr Anspruch haben. Und mir fehlte zwischendurch irgendwann genau sowas. So ein neues Grey's Anatomy, das ist es so ein bisschen. Weil Grey's Anatomy ist ja auch schlau und lustig. Aber es ist so von der, aber eben auch
das
unfassbar. Grey's
Anatomy ist nicht das mit George Clooney gewesen. Das ist Chicago Hope.
Das war Emergency Room. Aber Grey's Anatomy lebt auch stark von Emo und Musik. Und das ist quasi so eine neue Variante davon. Mhm. Und das kriegt mich. Ich brauche manchmal, da, und du hast es gut beschrieben, dass es für die große Menge ist. Genau das ist es. Es ist jetzt nicht super Indie, kein Mumblecore, kein verrückter Twist. Aber genau, manchmal brauche ich sowas. Das ist so fies, das Wort klingt. Wohlfühlfernsehen, auch gutes Wohlfühlfernsehen. Ja, ja. At its best. Und es ist alles irgendwie schön. Und selbst dabei ist es trotzdem nicht ganz vorhersehbar, zum Beispiel diese sehr dicke Schwester, von der du sprichst. Man muss sich das vorstellen, die ist wirklich dicker, als man unter dick versteht. Also wirklich krankhaft, wie heißt das, Adipös?
Ja, aber
vielleicht,
doch, aber,
oder
ja, aber
ja. Ja, also wirklich ohne Formen und so. Und die leidet darunter natürlich sehr. Und was ich ganz toll finde, und da bin ich so ein bisschen von amerikanischen Sendungen versaut, dass man denkt, ach, jetzt irgendwann wird die abnehmen und glücklicher. Und es wird, ich glaube, es ist keine große Spoilerung, funktioniert so einfach nicht. Die hasst sich selber. Also man zeigt all diesen Selbsthass, den, wenn man ehrlich ist, vermutlich die meisten Dicken haben, auch wenn immer alle behaupten, dass man wahnsinnig glücklich ist, zeigt das und auch das permanente Scheitern. Und ein Teil von mir dachte echt, ach, wird die jetzt aber vielleicht doch dünner? Und du hast es auch sogar, glaube ich, mal gegoogelt, ob die tatsächlich so dick ist oder ob das irgendwie Schminke ist
sie,
oder so.
Sie ist sehr dick, aber sie ist nicht so dick.
Ah, okay. Aber das mag ich so wahnsinnig gern, dass man sieht, wie die sich selber dafür hasst, dass die auch scheitert an diesem Abnehmerfolg, dass sie es irgendwie versucht. Das finde ich toll. Das ist nicht ganz so amerikanisch.
Nein, aber das wird auch einfach ernst genommen. Sie verliebt sich dann in einen anderen sehr dicken.
Der tolle Tobi, den habe ich so lieb.
Der tolle Tobi, der Chris Sullivan ist. Und woher kennen wir den schon? Woher kennen kleine Fernsehballett Zuhörer, von die jetzt an dieser Empfangsgeräten sitzen schon?
Das hast du mir doch neulich per Sach nochmal, ich weiß es nicht mehr.
Du darfst hier nicht auf den Tisch hauen, da stehen noch Mikrofone drauf.
Ja, aber die Leute sollen wissen, dass ich hier auf den Tisch haufe, lauter Entrüstung, dass es mir nicht einfällt.
Das ist der Krankenwagenfahrer in The Nick. Da hat er natürlich einen tollen Bart.
Oh ja, das ist ja Ewigkeiten. Ach, das habe ich nie nachgeprüft. Nee, ist toll. Ich meinte, Mist.
Der ist noch aus irgendwas bekannt, das habe ich jetzt aber auch vergessen. Ja, aber der ist super. Der hat einen sexy Bart in The Nick.
Und er hat eine tolle Rolle da.
Also da hat er eine tolle Rolle. Und da ist schon, also die nehmen das einfach ernst, diese Frage. Einerseits, Kate sagt, sie kann keinen dicken Freund mehr haben. Weil sie selber abnehmen will und sie kann dann nicht auf so einer, wir sind beide die Dicken und das verbindet uns. Und dieser psychologische Konflikt wird so ernst genommen, unter welchen Voraussetzungen funktioniert das, dass die beide, das geht dann, und er sagt dann diesen ganz tollen Satz, naja, dann nimmt er für sie ab. Wenn sie sagt, sie kann mit keinem Dicken zusammen sein. So einfach ist es dann natürlich auch wieder nicht.
Nein, aber so ist der Typ. Also seine Rolle ist auch ganz zauberhaft und witzig und voller Liebe. Und
ich finde bei allem, also viel davon ist wirklich auch oberflächlicher Kitsch. Aber es hat trotzdem immer wieder eine Tiefe und eine Komplexität, dass auch diese Figuren so gebrochen sind. Dieser Schauspieler, der irgendwann, der mich, also mich, muss auch sagen, manche von diesen Figuren nerven mich. Der Schauspieler soll halt auch nerven.
Der Schauspieler.
Oh ja, so sollte ich das sagen.
Ja.
Der Manny-Typ.
Ja,
der soll ja auch nervig sein. Der macht auch die ganze Zeit blöde Sachen. Aber ich sitze da auf jeden Fall und denke so, der nervt mich jetzt wirklich. Der sagt irgendwann diesen ganz tollen Satz, was, wenn ich gar nicht was Besseres bin als dieser Manny? Er wirft das dann irgendwann alles hin mit dieser Sitcom.
Ja, Manny war die männliche Babysitter, genau. Ne, sowas.
What if I'm exactly Manny good? Mhm. Und es hat viele so, und eine Szene muss ich noch beschreiben, die ist in der Pilotfolge, die für mich ganz, also eigentlich müsstest du auch auf dem Zettel haben.
Ich habe das schon, ich habe nicht nochmal die erste Folge gesehen, aber wahrscheinlich kriegst du mich gleich.
Kate, die Dicke, tritt vorsichtig auf die Waage. Und das ist schon ein großes Drama, dass man sieht, das ist sehr, sehr süß. Sie nimmt die Ohrringe vorher ab, bevor sie sich dann nackt auf die Waage stellt, damit da nichts. Und dann ist sie aber ganz vorsichtig und tritt erst nur mit einem Fuß drauf und knickt dann ganz fies um. Und ihr Bruder muss dann kommen und ihr helfen. Und er hat dann aber keinen Eisbeutel im Eisfach gefunden, sondern nur Eiscreme. Und das heißt, er kommt dann mit Eiscreme, kühlt er dann ihren Knöchel. Und dann sitzen sie da und löffeln die Eiscreme aus dem, und das, also es ist erstens sehr lustig. Ja. Und aber da steckt dann auch so viel drin, so diese Ironie, dass sie dann da wieder sitzt und dann natürlich das Eis ist, mit dem dann gleich.
Und aber auch diese Liebe, das ist schon sehr liebevoll, diese Geschwister, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, verbindet wie die ganze Familie natürlich so eine tolle Form von füreinander da sein wollen und Liebe. Lass uns nur noch abschließend über die Eltern sprechen, die werden gespielt von Jazz, Milo Ventimiglia, Team Jazz aus Gilmore Girls unter anderem, und Mandy Moore, die ja ganz früher so Sängerin war und dann relativ schnell Schauspielerei entdeckt hat. Und ich vergesse jedes Mal, dass die richtig gut ist. Das nimmt man ihr, weil die so niedlich ist, die ist sehr hübsch.
Die singt natürlich dann auch.
Ja, das ist nicht so schön. Das ist eben, das müsste sie abwägen, weil die spielt richtig gut für jemanden, der eigentlich Sängerin ist. Das gelingt ja nie so richtig gut, finde ich. Macht sie das fantastisch. Das fällt mir immer wieder auf, während ich das gucke, dass sie es toll macht. Und auch Jazz, wie der das hasst wahrscheinlich, dass man den nicht Milo Ventimiglia nennt, sondern Jazz.
Das hätte er vielleicht mit seinen Eltern mal ausdiskutieren
müssen. Also ja, ist auch wirklich nicht unser Problem. Nee. Spielt es auch toll, die verschiedenen Szenen und auch Jahre und Episoden einer Ehe, von ganz frisch verknallt sein über Kinder kriegen und so.
Ich finde, bei ihm funktioniert es besser als bei ihr. Er hat es natürlich auch leichter, weil er dann einfach verschiedene Längen von Bart, verschiedene Bartformen.
Ja. Ach, Bart.
Und sie ist dann irgendwann, wenn man sie in der Gegenwart sieht, hatte ich dann schon so einen Moment von, okay, da müssen wenn die das Make-up von dieser Vox, wie ist die Vox-Geschichte nochmal? This is my story of my life. Wenn die Leute gehabt hätten, das hätte deutlich besser funktioniert. Die hatten nicht so ein gutes Make-up, um Leute mal eben 50 Jahre älter zu schminken. Das fand ich dann.
Ja, das ist auch so schwer, weil die halt aussieht wie 18 und wahnsinnig hübsches, zartes Gesicht hat.
Es ist auch nicht schlimm, reißt einen aber natürlich aus dieser Emo-Welt ein bisschen wieder raus, weil einmal kurz mit dem mir eigenen Zynismus ich dann kurz denke,
really? Stimmt, das war tatsächlich nicht gut gelungen, aber die muss natürlich jemanden von im Alter von 20 bis 60 oder was spielen. Aber die spielen gut. Also ich fand das toll. Vor allem deswegen, weil
hast du genau Ende? So bist bisschen, du über die Thanksgiving-Folge?
Okay. Ich war voll dabei.
Du hast auch die allerlei, ich habe das nicht spoilern, ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass in Amerika alle Medien ganz aufgeregt waren über die letzte Folge, wie das zu Ende ging. Aber vielleicht.
Das weiß ich, ist wirklich schon ein bisschen länger her, dass ich das super legal irgendwo gesehen habe.
Ist das noch gar nicht her, dass die letzte Folge lief?
Vier dass Wochen, ich die sechs gesehen habe?
Nee. Du hast das vorher schon gesehen. Bevor das war doch. Das gar nicht die letzte?
Doch, ich habe alles. Egal, aber ich war tatsächlich Fan, genau aus diesem Grund, dass es so Wohlfühlfernsehen, aber eben nicht peinlich, sondern gut ist, aber tatsächlich auch ein bisschen überzeichnet, ein bisschen zu zuckersüß und so, aber egal, das kriegt einen und das ist schön.
Der schwarze Bruder macht mich fertig, weil der so ehrgeizig ist und dabei wirklich so.
Er nervt mich auch ein bisschen.
Ja, mich auch. Wer davon profitiert, sind so die Nebenfiguren. Dessen Frau zum Beispiel, die es schafft, ihn gleichzeitig überzeugend zu lieben, aber dann auch immer so mit den Augen zu rollen, oft innerlich, manchmal auch äußerlich, die profitieren dann von diesen etwas anstrengenden Hauptfiguren, weil die daneben dann so glänzen können, weil sie halt eine Nummer weniger machen können.
Der ist, jetzt sagt dir das leider nicht, weil du Grey's Anatomy nicht gesehen hast, aber da hat, jetzt weiß ich auch nicht mehr, Dr. Burke, auch der schwarze Gehirn- oder Herzchirurg, mit dem dann später, wie heißen sie denn alle, Susanna, die Leute, die wissen, Dr. Burke, der erinnert sehr an Dr. Burke, ein sehr ehrgeiziger, auch eher auf den ersten Blick hart oder immer mal wieder hart anmutender, unemotional, was er überhaupt nicht ist, aber
an den erinnerte er mich.
Nein, ich meine auch, die Rolle ist ja gar nicht so hart. Aber
welche
auf den
denn
ersten
jetzt?
Blick. Bei Grey's Anatomy? Nein, von ihmchen hier.
Ja, ja.
Wie heißt er denn?
jetzt, was?
Wir sind wie Christian Ulm. Wir haben jetzt überhaupt keine Namen.
Der dass dir der Name Christian Ulm jetzt Schwarze eingefallen ist, ist toll.
Was bestimmt auch falsch ist. Ja.
Wir sind wie dieser Typ, der diese Tatort.
Diese eine mit Sendung, mit wo der andere mitspielt, der türkische, dem mit.
Nee, ja, nicht der.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Wollen wir aufhören? Wollen wir dazu kommen, dass du durchdringen kannst? Also das ist erst ab Mittwoch auf ProSieben. Wir empfehlen das, weil das schöne Sachen macht.
Ich habe versucht, mir das mal anzugucken auf Deutsch, schon irgendwie eine Vorschau, um zu gucken, ob das ganz schlimm ist. Ich glaube, man könnte schon synchron. Ist jetzt nicht sowas, wo man sich das nicht vorstellen kann.
Bei witzigen Sachen ist es immer schlimm, finde ich.
Und dann hat ProSieben die 30-sekündigen Trailer zur neuen Serie, um dafür zu werben, dass Leute das gucken. Kannst du dir auf ProSieben.de angucken, musst aber jedes Mal vorher eine halbe Minute einen Werbespot sehen.
Und noch dein Alter eingeben und sexuelle Präferenzen?
So weit bin ich da nicht mehr gekommen. Ich war dann so empört, dass die, um mich heiß zu machen für eine Serie, die zeigen, dass sie mich dann zwingen, vorher nochmal.
Doppelt heiß machen die nicht. Die machen dich heiß, damit du den Trailer gucken kannst und mit der Werbung nochmal. Wusstest du, was mir neulich aufgefallen ist?
Nein.
Ich wette, du lachst mich aus, weil du das schon kennst, aber ich habe mich gefreut. Ich habe neulich entdeckt, dass bei YouTube, wenn man so Videos anguckt, kommt ja oft Werbung davor. Mhm. Wenn man einfach den Refresh-Button drückt, ist die Werbung weg und das Video geht direkt los. Wusstest du das?
Nee, aber du kannst ja fast immer bei YouTube-Videos nach 5 Sekunden auf
ja, weil so bist, kannst du nach einer Sekunde. Sobald du siehst, eine Werbung fängt an, drückst du oben auf Refresh, dann geht sofort das Video los.
So bin ich nicht.
Ach du, aber du wusstest es nicht. Vielleicht war das ist ein krasser Service, den ich dem Land erwiesen habe gerade. Mhm. Wenn ihr ein Video guckt, dann kommt Werbung, ganz schnell auf Refresh drücken, dann geht die Werbung weg.
Aber die Leute leben doch von der Werbung.
Aber es ist mir noch egal, wovon die leben. Ich arbeite für meine Feuerzeuge bei dieser. Wir leben nicht von der Werbung. Wir
leben, naja, aber
das ist mir egal, ich möchte die Werbung nicht sehen. Wenn ich nur mal kurz wissen will, wie meine Overlock-Maschine funktioniert, dann habe ich keinen Nerven, mir eine minütige Werbung über Bier anzugucken. Und wenn es doch ein verdammter Lifehack ist, den ich da erfunden habe, lass mich.
Wir haben ja am Samstag diese Dieter Bohlen-Sendung geguckt.
Ich schenke mir mal ein Wasser ein.
Was? So bist du doch gar nicht.
Doch, nee, ich weiß, aber ich habe Durst und jetzt würde ich mich mal zurücklehnen, weil ich freue mich schon auf deinen Hass.
Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt so.
Nein, bitte sei nicht mellow.
Weißt du das? Vielleicht können wir das mal kurz.
Ich verlasse das Mikrofon.
Vielleicht können wir das mal kurz stellen, denn wir sitzen.
Sehr laut aus der Entfernung.
Wir sitzen so weit auseinander, dass wir einander nicht einfach das. Ha, ich kann dir das Wasser gar nicht reichen.
Wenn jetzt Thomas Gottschalk hier wäre, der hätte gelacht.
Hätte der mir auch viel besser gefallen.
Die blonden Locken wären dem um den Kopf geflogen. So sehr hätte der gelacht über diesen Witz, mein Freund.
Die Leute sitzen jetzt an ihren Dieser-Empfangsgeräten und sagen, der Niggemeier, der hat's drauf.
Mhm. Ich trinke mal einen Schluck von meinem köstlichen Sprudelwasser.
Aus irgendwelchen Gründen hast du gesagt, wir sollen die Dieter Bohlen.
Das ist kein Sprudelwasser, ne? Das ist Naturwasser.
Man trinkt kein Sprudelwasser im Radio, weil man dann dauernd aufstoßen
ja,
muss.
Ja, wenn man professionell ist, aber das ist doch nicht das, wovon wir leben und unser Erfolg. Ich wette, die Leute wünschen sich, dass einer von uns aufstoßen würde jetzt. So, hau rein. Dieter Bohlen, wie hieß das überhaupt?
Die Megashow.
Natürlich. Samstag RTL.
Samstag RTL. Man könnte es jetzt ganz kurz machen, weil wir gerade über Werbung geredet haben. Es ist eigentlich eine vierstündige, in Klammern Ausrufezeichen, vierstündige Werbesendung dafür gewesen, dass die Leute ein wahlweise als 2 oder 3 CD-Set erhältliches Musik-Tonträger, sagt man, einen Tonträger kaufen von mit allem, was Dieter Bohlen in den letzten 300 Jahren gemacht hat.
Es war auch eine vierstündige Platinverleihung, weil permanent irgendjemand Preise bekommen hat dafür, dass er mit Dieter Bohlen, also
und mit
muss man
viel,
kurz sagen, was ist das, eine Show?
Liebe. Es war eine
vier
Show.
Vier Stunden lang die Dieter Bohlen
Dieter Bohlen sitzt auf dem Sofa, Olli Geissen ist wohl gerade zufällig vorbeigekommen, hat gesagt, na gut, dann moderiere ich euch das eben.
Das ist das Einzige, wozu ich ernsthaft was sagen möchte, Olli Geissen, dem darfst du dann übernehmen.
Ich habe zu Olli Geissen habe ich gleich auch noch ein Soundbeispiel. Ja, und dann kommen verschiedene Leute, für die Dieter Bohlen mal Lieder geschrieben hat, also ungefähr alle, und singen das vor, setzen sich noch kurz neben ihm aufs Sofa. Es entsteht eine sehr peinliche Atmosphäre, weil es Dieter Bohlen natürlich nicht wirklich gelingt, auch nur dieses Interesse an den Leuten zu heucheln, die dann da ihm vorgeführt werden und ihm sagen, wie dankbar sie sind, dass er und ja, dann gehen die raus, dann kommt der Nächste. Ich glaube, das Vernichtendste, was man sagen kann, ist, die Musik ist nicht das Problem gewesen der Show. Wirklich nicht. Das Problem war, die Musik war nicht das Schlimme an der Sendung.
Es war also auch so ein typisches RTL-Ding. Ne? Im Hintergrund, das ist dann in der Greenbox sitzen unsere Lieblingskandidaten, ja. Katja Kessler und Kai Diekmann und H.P. Baxter und solche Leute, die dann immer kommentieren.
Genau, ich habe am Anfang gedacht, ob es so eine Sendung ist, die entweder motiviert ist aus Selbsthass der Leute bei RTL, die seit vielen, vielen Jahren mit Dieter Bohlen arbeiten müssen. Mhm. Oder wirklich aus Dieter Bohlen Hass, weil die ersten drei, bevor die Show anfängt, die ersten drei Leute, die was sagen über wie groß dieser unfassbare Top-Pop-Titan, es kann nur einen geben.
Top-Pipan. Top-Pipan.
Top-Pipan.
Was wir heute für tolle Sachen erfinden.
Was ist denn ein Top-Pipan?
Na, ein Pipan ist, der Penis muss nach Hause gehen und ein Top-Pipan.
Und das ist jetzt lustig?
Du hast gerade Top-Pipan gesagt, ich habe nur versucht, das Beste rauszuholen dafür. Du
hast Gottschalk, also ich hätte jetzt gelacht. In den ersten Sekunden bestätigt, dass der das ist. Es ist der Ex-Bravo-Chef, der Ex-Bild-Chef und der Ex-RTL-Chef. Und da habe ich wirklich gedacht, vielleicht wird das ein ganz schöner Abend, weil wenn das die Leute sind, von denen was. Und der Ex-Bravo-Chef ist der, ist Alex Gernert, der uncharismatischste Mensch der Welt, der da wirklich sitzt und als erstes, damit beginnt die Show. Dieter Bohlen ist der bekannteste und auch erfolgreichste deutsche Produzent. Der Ex-Bild-Chef sagt, wo Dieter Bohlen draufsteht, ist Erfolg drin. Und dann sagt noch der Ex-RTL-Chef, es kann ihn nichts aufhalten.
Ja,
ich hatte wirklich gehofft, dass das so eine Art ist, eigentlich von Leuten, wie gesagt, entweder ihren Selbsthass oder ihren Dieter Bohlen-Hass in so einer 4-Stunden-Show zu verarbeiten.
Es wird auch, was mich irre nervt, die ganze Zeit, erst dachte ich, die haben selber so schlimme Animationen gemacht, bis mir aufgefallen ist, es gibt doch diesen komischen Dieter Bohlen-Zeichentrickfilm.
Es ist ja auch alles schon 100-mal erzählt, genau, verfilmt, wird, eingesprochen.
Weil das seine Biografie ist, sparen die sich dann eben manchmal eine Off-Stimme und machen einfach biografische Ausschnitte aus diesem Film, die alle auch zum Kotzen sind.
Es liegt alles schon vor, also es ist dann Katja Kessler, die Frau vom Ex-Bildchef, die mit Dieter Bohlen diese Autobiografie geschrieben hat.
Katja Kessler ist mit Kai Diekmann verheiratet?
Die saßen doch neben, was meinst du denn?
Die saßen nebeneinander, weil ich dachte, weil die beide für die Bild.
Die haben ganz viele Kinder zusammen.
What?
Ja.
Wieso weiß ich sowas nicht?
Wieso weißt du sowas nicht? Naja.
Na doch, die sind ja beide unabhängig voneinander mega widerlich.
Die hat mit Dieter Bohlen dieses Buch geschrieben, kommentiert das dann und wir hören dann von ihnen das Audiobuch eingesprochen, illustriert mit Bildern aus dem Film, dem Cartoon, der über dieses Buch gemacht wurde und dann hinterher nochmal von Dieter Bohlen. Ja, mein Hass hatte verschiedene Quellen. Dieser Mensch ist ja so, der ist ja so unangenehm. Das ist jetzt überhaupt keine neue Erkenntnis, aber das wieder zu erleben, wie man ihm diese Bühne baut und wie der da steht, sitzt überwiegend dann breitbeinig und sich dafür feiern lässt und es wirklich nicht schafft, irgendwelche Emotionen, Gefühle, ja, Interesse. Dafür ist natürlich auch es war schon perfekt. Olli Geissen ist natürlich der perfekte Moderator dafür, weil der genauso wenig Interesse an irgendwas hat.
Aber Olli Geissen, das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe, was ich dazu kurz sagen muss. Und danach werde ich für immer in deinem Hass verschwinden. Und
ich weiß gar nicht, wie ich das noch so hinkriege.
Ich hole noch was raus aus dir. Dieses permanente Grinsebärchen, was Olli Geissen ja eh schon immer war. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der entweder wirklich gezwungen wurde oder es sogar ist, der allergrößte Fan von Dieter Bohlen zu sein oder wahnsinnig schlimme Angst vor Dieter Bohlen hat, weil der permanent, ich habe sogar ein Zitat rausgesucht, permanent dem Zuschauer und allen, die da sind, alle 10 Minuten versichern muss mit ganz vielen Worten, wie irre geil das ist und was das für eine riesengroße Ehre ist, dass Dieter hier ist, mit dem zu arbeiten, dass der überhaupt lebt, dass wir alle die gleiche Luft atmen dürfen. Das sagt er so oft, dass man wirklich denkt, fuck, ist das bei dem im Vertrag? Da sitzt jemand mit einer Waffe hinter dem und es gibt so einen tollen Moment, wo er Vanessa Mai, ich weiß nicht, wer die Frau ist, aber die... zu der sagt er irgend sowas wie, ne, sie kriegt eine goldene Schallplatte und es geht darum, mit Dieter Bohlen zu arbeiten und er sagt irgend sowas wie, das ist schon geil, ne? Und sie sagt ja. Und er sagt nee, aber ich meine, das ist ja richtig krass. Und sie sagt ja. Und er sagt, aber es ist eine richtige Ehre. Und sie sagt ja. Und dann sagt er noch, aber es ist wie ein Ritterschlag und sie kann gar nicht noch mehr sagen, dass das alles stimmt, was er sagt. Aber man so denkt, und das macht er immer wieder, dabei wird sowieso überall klar, dass das hier unfassbar geil ist. Von alleine schon. Auch das Publikum ist richtig am Start. Die lieben das. Die lieben auf jeden Fall die schlimmen Künstler wie Negativ-Frust-Hackfresser Andrea Berg, die ich dauernd nur ins Gesicht treten könnte. Die hasse ich. Aber das ganz gleich. Ich wollte nur sagen, der Olli Geissen macht einfach sicher, dass das hier die größte fucking Ehre der Welt ist. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein.
Natürlich kann das sein. Das ist das Hörbeispiel 1, was wir gleich hören, dass ich einmal zeigen möchte, weil man sich ja manchmal fragt, was ist so eine Qualität von einem guten Moderator? Der moderiert da 20.15 Uhr RTL-Shows, der muss ja was können. Folgende Szene, wir haben gerade gesehen einen Ausschnitt oder gehört, wie Dieter Bohlen, ich glaube als 12-Jähriger ein Lied singt, was so ein bisschen so ein Protestsong ist, noch gar nichts von seinem späteren Werk. Das haben wir gerade gehört, sitzen auf dem Sofa Olli Geißen als Moderator, Andrea Berg, die vorher irgendwie ihren großen Dieter Bohlen-Hit gesungen hat, Bruce Darnell, den wir gleich mit, das ist die Frauenstimme, die wir gleich hören, und Dieter Bohlen. Und zwar jetzt gerade zu hören, dieser frühe Protestsong von Dieter Bohlen, es passiert folgende Szene.
Also wenn du das so hörst, ich meine, Bob Dylan hat da drauf einen Nobelpreis gekriegt, ja. Und wenn ich noch ein bisschen...
Auf das?
Nee, auf das nicht.
Ach so. Hallo Bruce!
Das bisschen an.
Ja, aber ist ein Vorbild von dir, ne? Dylan, ne? Vorbild von dir, ne? Dylan, den...
Ja, damals war das einfach so. Ja, war total angesagt und diese Songs da, und da hat man so Protestsongs gemacht eben. Und,
Tournee, wann geht's los? Ist doch jetzt bald, ne, oder?
Wir arbeiten gerade an so einem Best-of-Projekt, wir zwei. Wir wollen die Menschen fragen, ab heute werden die Fans gefragt.
Vielleicht muss man das dazu sagen, an der Stelle ist kein Schnitt, sondern die sitzen und man sieht, es ist durchgefilmt. Wir reden über Bohlen und Bob Dylan und Olli Geißen toucht Andrea Berg auch so von der Seite so an den Schenkel an und sagt, Tournee.
Ja, aber so ist der ja auch schon immer gewesen. Aber er ist doch kein Interviewer.
Aber wie geil ist das, an der Stelle einfach zu sagen, Tournee.
Ja.
Es enthält auch sonst, also nicht nur das große Moderationstalent von Olli Geißen, sondern es ist auch sonst alles. Denn dann wird Bohlen gefragt, hier, das war ein großes Vorbild von dir. Und Bohlen fällt nichts ein über Bob Dylan, außer dass der damals angesagt war. Und das ist das ganze Wesen und Dasein und das Entsetzliche an Dieter Bohlen. Der interessiert sich für nichts, außer für Erfolg. Das sagt er am Ende.
Das sagt er doch aber auch selber.
Das sagt er am Ende auch, weil er sich dann so beklagt, weil manche Künstler, Chris Norman, nachdem er das Super-Erfolgsalbum mit Dieter Bohlen aufgenommen hat, wollte dann gar nicht noch eins aufnehmen. Und dann sitzt Bohlen da und sagt zu diesem Satz, ich verstehe, Künstler sind da echt merkwürdig. Also anscheinend interessieren die sich gar nicht für Erfolg. Und das ist das Einzige, was ihn interessiert.
Aber dieses Hörbeispiel gerade, finde ich, das zeigt viel mehr, wie tump Olli Geißen ist. Weil,
natürlich.
Naja, aber weil Dieter Bohlen nie behauptet hat, dass er ein Vorbild ist. Dass Dylan ein Vorbild ist. Er hat einfach nur gesagt, und das ist richtig, dass damals die Zeit war, in der man so Protestsongs schreibt wie Dylan. Also hat er auch einen geschrieben. Ja. Und Geißen sagt, ne, ist ein Vorbild von dir. Und er sagt, ne, das hat man halt damals so gemacht. In dem Fall ist er, finde ich, sehr unschuldig.
Du bist Team Geißen an der Stelle?
Nein, ich bin Team Bohlen an der Stelle.
Ach so, ja, meinte ich.
Ja, weil der hat ja gar nicht behauptet,
aber irgendwie muss man diese 4 Stunden doch füllen. Wobei, zugegebenermaßen, überwiegend wird es mit genau diesen Bohlen-Attributen gefüllt. 160 Millionen verkaufte Tonträger. 63 Jahre in den Charts. Ist auch diese Unart, so Sachen einfach zusammenzuzählen. Die haben auch zusammengezählt, wie viele Milliarden Menschen DSDS geguckt haben, weil sie die einfach alle zusammengezählt haben. 117 Wochen auf Platz 1, mehr als 1000 Mal Gold und Platin, weil du Platin gesagt hast. Andrea Berg kriegt ja auch irgendwie Gold und Platin oder irgendwas.
Jeder, der da zu Gast ist, kriegt auch noch eine Platin.
Und mit welcher Lieblosigkeit und Routine. Es werden dann halt so diese Ständer da reingefahren, wo diese komischen Bilderrahmen da drauf sind. Ja. Diesen Platten, und dann geht jeder so pro forma hin, stellt sich nochmal daneben und sagt so, ach ja, Platin ist toll, da freue ich mich sehr. Und Olli Geißen sagt mehrmals super und dann wird es wieder rausgefahren.
Ja, das ist halt so eine Plattenfirmenveranstaltung. Das Ding ist, dass ich die ganze Zeit nicht überrascht war. Ich dachte, fair enough.
Nein, nichts.
Das ist, was sie machen wollen.
Wenn das falsch rübergekommen ist, nichts an dieser Sendung war überraschend. Nichts. Es war alles genau so, wie man es immer denkt.
Genau so eklig, wie man denkt.
Aber das auf 4 Stunden. Und hast du es eigentlich zu Ende geguckt?
Nein, um Gottes Willen natürlich nicht. Ich war draußen auf dem Land und dachte, die Frage war, ob wir es jetzt aufzeichnen und ich mir das am Sonntag in Ruhe von zu Hause angucke, nicht auf dem Land. Und dachte, ach komm, jetzt sitze ich hier in meinem Wohnzimmer und muss meinen Werkzeugkasten säubern und neu sortieren. Dann kann ich den Scheiß auch nebenbei laufen lassen. Und habe tatsächlich das gemacht. Ich habe meine Betten bezogen draußen und meinen Werkzeugkasten geputzt.
Na,
draußen
auf dem Land. So als,
ne, und es lief währenddessen, nee, nicht draußen im Garten.
Okay, ja, gut.
Wobei einmal bin ich in den Schuppen gegangen, aber ich dachte, was soll schon passieren, während Andrea Berg singt. Und habe nicht so konzentriert. Und ich habe kurz nach 10, also nach 2 Stunden aufgehört, weil ich dachte, vermutlich wiederholt es sich jetzt einfach nur. Was soll denn, habe ich irgendwas wahnsinnig Krasses verpasst?
Naja, es war die walisische Sarah Kuttner da, ne?
Es gibt eine walisische Sarah Kuttner?
Ja.
Wer ist das?
Bonnie Tyler.
Oh, Bonnie Tyler war da?
Bonnie Tyler?
Wegen dem Tatort, das habe ich noch aus dem Nebenbei gehört sogar.
Wie
als ich ins Bett bezogen habe, ging es um Tatortmusiken, die Bohlen gemacht hat.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Tatortmusik war, aber der hat für Bonnie Tyler halt auch was
geschrieben. Bonnie Tyler hat auch für den Tatort, siehst du, wie viel ich weiß über Bohlen? Auch Bonnie Tyler.
Das war nicht so schön, das zu sehen.
Natürlich nicht. Ich fand viel mehr, als ich noch aufgepasst habe, ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe, den Werkzeugkasten zu sortieren. Mir fehlen übrigens mehrere Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, aber gut.
Ich habe die alle zurückgebracht.
Ja, aber da fehlen trotzdem die mittelgroßen, gerade die, die man braucht. Und ich wusste auch nicht mehr, wo reingehört.
Hast du den Werkzeugkasten von dem Hund mal geguckt?
Der hat schon lange nicht mehr selber was gebaut. Meinst du, soll ich da nochmal gucken? Das war ärgerlich. Das war fast ärgerlicher als die Sendung, dass mir da ein paar Schraubenzieher fehlen. Ich habe deswegen am Anfang noch konzentriert geguckt, gegen Ende nicht mehr. Und was ich eher wirklich traurig fand...
Gegen Ende hast du gar nicht mehr. Nochmal fürs Protokoll.
Nee, ganz am Ende habe ich gar nicht mehr geguckt. In der Mitte war ich nur noch halb anwesend. Bruce Darnell, der schlimme Bruce Darnell.
Das ist gleich nochmal ein ganzer extra Block für mich. Aber sag ruhig.
Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
Doch.
Der wahnsinnig unangenehm ist, weil der selber denkt, dass der wahnsinnig lustig ist und überhaupt gar kein Humorempfinden hat. Also nicht, er versucht es ja noch nicht. Also er versucht, egal. Der wird aber als, um diese Sache menschlicher zu machen, wird der sehr am Anfang der Sendung als echter Freund von Dieter Bohlen vorgestellt. Nicht nur als Arbeitskollege, sondern die legen immer wieder Wert auf die Bezeichnung Freund. Und ein Teil von mir kriegte das. Ich dachte, wie ist der wohl als Freund? Und dann sollen die so ein bisschen erzählen. Und es fällt nichts. Also das allerhöchste der Gefühle, was Dieter Bohlen bestätigt, ist, der ist schon ein echt guter Kumpel. Und dann merkst du, die sind nicht befreundet.
Da kam später noch mehr.
Ja, aber er soll am Anfang irgendwie erzählen, was der für ein Mensch ist und das, ich weiß nicht mehr, was gesagt wird, aber
ich kann dir sagen, was gesagt wird. Dieter Bohlen sagt, es gibt ja so viel Neid in der Branche und Bruce wird nicht blass.
Ja, da gingen sie fort rassistisch los und alle lachen. Danach kommt auch noch irgendwas
Sexistisches. Er hat auch komplett diese Roberto Blanco-Rolle übernommen. Ja. Bruce Darnell sitzt von Anfang an auf dem Sofa, darf sich zwischendurch mal albern verkleiden. Und also das kommt leider später noch vor, was die Basis von der Freundschaft ist. Bohlen
Das Beispiel, was du gerade nennst, ist natürlich auch das Perfekte, wenn man das küchentisch psychologisch betrachten will. Genau das macht wahrscheinlich seine Freundschaft aus. Der Bruce Darnell ist nicht neidisch, deswegen kann ich den gut leiden. Das sind die Grundmanifeste dieser Freundschaft.
Ja, und der sitzt da auf dem Sofa als lustiger Quotenschwarzer. Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr, dass schon optisch dann jemand gedacht hat, warum sitzt der da jetzt noch und muss sich dann zwischendurch noch verkleiden und so ein bisschen für uns den Clown machen. Aber der ist im Grunde die ausgelagerte Menschlichkeit von Bohlen. Bohlen hat ihn nicht, hat aber festgestellt, dass Bruce auf so eine merkwürdige Art so eine Emotionalität und so eine Menschlichkeit und eine Anteilnahme ausstrahlt, die ihm völlig fremd ist. Und später erklärte, was ist die Grundlage für die Freundschaft. Ich sag schon mal was Unüberlegtes in der Show, dann fängt Bruce das auf. Und ich habe oft so Durchhänger bei den Aufzeichnungen. Und Bruce kommt dann und weiß und muntert ihn auf mit Gummibärchen oder irgendwas und merkt das. Und Bohlen sagt, das wäre die geilste Frau für mich. Er sieht das, kommt an, was hast du denn, kommt mit seinen Gummibärchen.
Bei Deutschland sucht den Superstar oder
nee, beim Supertalent.
Wo die arbeiten,
Und er gibt sich, und das ist jetzt das, vielleicht können wir das zweite Hörspiel, also die Zeit muss noch sein fürs zweite Hörspiel. Weil das wirklich das Erschütterndste ist. Es ist genau wie du es gesagt hast, es wird die ganze Zeit erzählen, alle werden auch dauernd aufgefordert zu sagen, wie geil das ist, mit Bohlen zu arbeiten. Und dann am Ende geht es um Supertalent und Bruce ist dran und hat das alles geglaubt. Die ganzen 4 Stunden, die er jetzt gehört hat, was für ein unglaublich erfolgreicher Mensch das ist. Und dann kommt es zu folgendem Gefühlsausbruch.
Oh nein.
Ich muss auch dazu sagen, es Supertalent mit Dieter zu machen, es ist eine wahnsinnig große Ehre für mich, so eine Show zu machen. Und wenn du damit jemand so setzt und diese Karriere, was der gemacht hat, und dass er dich anfragt, in eine Show zu kommen.
Oh Gott. Er ist hier kein Gescheit. Supertalent ohne dich ist nix.
Nein.
Wir brauchen dich. Das weißt du auch.
Nein, aber es ist eine gemeinsame. Und deswegen, ich hau die Klappe jetzt und ziehe einfach meine Kette
an. Gib mir mal deine Hand. Du bist wichtig für die Sendung. Ja, total. Du bist ein großer emotionaler Teil der Sendung. Und ohne diese Sendung hat Dieter recht. Ohne dich wird es diese Sendung so nicht geben.
Dankeschön.
Das ist das Entwürdigendste, was ich seit langem gesehen habe, wie Olli Geißen da sitzt und sagt, gib mir mal deine Hand und wir ihm gemeinsam erzählen, Bruce, du bist echt wichtig. Also gut, wenn die Quoten nicht mehr stimmen würden, würde ich auch morgen rausschmeißen, aber du bist so weh.
Das ist eklig.
Und es ist so viel es ist so viel Schlechtigkeit in dieser Show. K1 singt dann irgendwie, hat dann eine eigene Rap-Version.
Louis Vuitton gemünzt,
Wo habe ich den Text? Deine Frau zieht sich aus für eine Louis, mich interessiert ihre Louis. Und dann setzte sich hinter neben Dieter Bohlen aufs Sofa und Dieter Bohlen sagt, was Nettes sagen über K1 und sagt, der kann rappen, der kann sogar auf Olli Geissen rappen, da reimt sich ja sonst außer Scheißen nichts drauf. Und man sitzt da und alle Beteiligten sind eklig.
Ja, aber auch, weil du es gerade, also ich finde auch Bruce wahnsinnig eklig. Ich kann dem gar nicht, der geht inzwischen, ich glaube, dass er so ein bisschen dumm ist und weiß einfach, dass diese Weinen Geschichte immer funktioniert.
Ich glaube, der muss dankbar sein, der muss da sitzen und dankbar sein, dass er da sitzen darf.
Ja, ich glaube, dass der das auch ist, sage ich, dass der ein bisschen dumm ist. Der wirkt immer wie so ein kleiner, ein zurückgebliebener Wort, Junge, der mitgeschliffen wird, weil er tatsächlich wegen der ganzen Heulerei Quoten bringt und eher so eine Mischung. Der wurde im Grunde, wird er da geil ausgenutzt. Ich kann aber kein Herz für den haben, weil ich den unangenehm finde. Ah. Ja, es war, also, was möchtest du, sind wir?
Nee, sind ich bin, ich hab,
Aber es war, im Grunde war es ja genau so eklig, wie man dachte.
Nee, es war irgendwie viel schlimmer.
Oder so furchtbar, wie man dachte, aber noch ekliger, als man sich hätte vorstellen wollen.
Ja, Bruce hat dann noch gebastelt, so als Witz, so eine Kette, wo Dieter draufsteht, wie früher die Nora-Kette, wie viel man auch nach 300 Jahren immer noch über Nora lästern kann. Und dann kriegte er die aber nicht umgelegt und dann musste Dieter Bohlen, musste sich dann hinter ihn stellen, aufs Sofa hat er sich dann gestellt, um die Kette hinten zuzumachen. Und das hatte dann den Effekt, als Bruce sich dann umdreht, um sich bei ihm zu bedanken.
Oh Gott, ich weiß jetzt schon, was kommt.
Nein, es kam gar nicht wirklich was, außer dass Bohlen immer noch auf dem Sofa steht und Bruce steht davor. Und es ist die körpersprachlich perfekt, dass sie sich umarmen, aber er ist natürlich eine ganze Stufe kleiner. Es war psychologisch steckt. Vielleicht müsste man das mit so einem Therapeuten mal ausdiskutieren, aber niemand.
Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann, dass die auch mal so eine 4-Stunden-Show über uns machen?
Ich möchte das nicht.
Ich möchte das.
Nein.
Ich möchte das.
Nein.
Wie toll.
Wer soll denn das moderieren?
Ist doch Milka. Egal. Nein, das sollen eigentlich, ich will da mittendrin sitzen und dann könnten wir live.
Ja, aber es muss doch trotzdem jemand mit moderieren.
Ja, aber kann ruhig der schlimme Grinsebär machen.
Nee. Nein.
Ja, aber wenn Milka, ich darf nicht schon wieder. So, wir beenden das jetzt. Ach, das war schön. So, Hausaufgaben. Ich würde gerne zum Thema Hausaufgaben eine Mail vorlesen. Wir kriegen ja viele Mails, haben wir letztes Mal schon gesagt.
Einfach schreiben an mails@kleinesfernsehballett.de.
Genau, wir freuen uns über die, wir antworten nur nicht, weil keiner weiß, wie es geht und weil wir einfach so ein bisschen das in uns reinsaugen, das schön finden. Wir freuen uns tatsächlich. Wir schicken uns ja auch immer gegenseitig und sagen, um ganz ehrlich zu sein, guck mal, die Leute können uns gut leiden. Also wir freuen uns wirklich, wir wissen nur nicht, was wir antworten sollen. Aber ich habe eine Mail bekommen, die ich ganz toll fand, weil die wichtig, ich lese mal vor. Und zwar von Miriam. Miriam W. Ich mache ein bisschen was mit Anonymität.
Ja.
Liebe Sarah, lieber Stefan, zuerst einmal, ich habe euch beide sehr lieb. Oh. Klammer auf, Sarah aber mehr, weil sie so schön ist. Oh. Ich fand es so lustig, wie toll das ausgedrückt ist. Außerdem bekomme ich jetzt schon kleine Panikattacken, weil es bald zu Ende ist mit euch, mit uns. Hoffentlich ist Tante dieser oder Onkel dieser gnädig zu euch und zahlt nochmal viele Feuerzeuge für weitere 12 Folgen, bla bla bla. Sie findet uns toll, das ist toll, darum geht's aber gerade gar nicht, sondern folgender Vorschlag. Weil Sarah immer so tapfer und pflichtbewusst ihre Hausaufgaben erledigt, würde ich, Miriam, mich als Joker zur Verfügung stellen. Wenn es mal eine wirklich widerliche Hausaufgabe von Stefan gibt, gucke ich das, schreibe kurz, wie blöd und gemein das war und Sarah ist offiziell entschuldigt und ihr habt trotzdem was, über das ihr reden könnt. Ihr müsst euch dann auch nicht streiten, ihr könnt euch dann über mich streiten. Attest hin oder her, Sarah, das zieht leider nicht immer. Das ist wahrscheinlich in deinem Interesse, Stefan. Und irgendwann schickt Stefan dich zum Amtsarzt für schreckliches Fernsehen. Und wir wissen beide, so einfach kommt man da dann nicht raus. Und das sah ich nämlich schon kommen, dass du mich da irgendwann zum Arzt schickst. Und deswegen wollte ich hier, habe ich jetzt diesen Miriam-Joker und würde den gerne, heute muss ich mal gucken, wenn eine Hausaufgabe kommt, die mir nicht gefällt.
Aber wie viele Atteste und Ausreden und alles habe ich denn schon vorgelegt?
Ist doch keine Ausreden, das ist die Miriam.
Ich gucke das immer, also ich habe das, weißt du über wie mir das Wochenende ruiniert hat?
Ja, weil warte,
ich
dir gleich die
nicht
Hausaufgabe
4 Stunden am Stück gucken können, den Bohlen natürlich, sondern immer so wieder in Etappen.
Dann und der den Bohlen ganzen Sonntag keine noch. Hausaufgabe.
Nein, aber ich habe ihn geguckt.
Das ist dein fucking Job, dafür kriegst du diverse dieser Feuerzeuge.
Warum ist das denn nicht dein fucking Job?
Ich hab's doch auch geguckt.
Naja, und zwei
ich
Stunden.
Ich hab dir nach 2 Stunden schon gesagt, ich bin spätestens jetzt raus.
Und dann, so wenn man das sagt, ist okay?
Ja, siehst du doch.
Dann hättest du die emotionale, diese tolle, die Szene, da werden die Leute morgen drüber reden. Die Lisa-Welt wird erschüttert sein von diesen Hörbeispielen, die du gar nicht mehr gehört hast.
Ich möchte sagen, dass ich mir die Miriam W., deren E-Mail-Adresse ich habe, wenn die das ernst meint, würde ich tatsächlich irgendwann mal eine Hausaufgabe...
Nee.
Aber wie lustig wäre das? Dann müsste sie dann rufen wir die an von hier und dann können, ich kann die jetzt, sagen wir mal so, ich würde die trotzdem auch sehen, falls die Miriam sie überhaupt nicht drauf hat. Und dann könnten wir mit Miriam telefonieren und die würde uns sagen, wie sie die Sendung fand. Ich wette, das bietet sie für dich auch an. Ja. Wie findest du das, dass Miriam für uns beide jemals ein Joker sein darf?
Nee.
Du sagst jetzt einfach nein?
Ja.
Aber warum? Es wäre doch total toll, wenn wir mit der telefonieren könnten und Leute für uns Hausaufgaben machen. Wie interaktiv und super ist das denn?
Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Wir diskutieren das mal mit dem... Wir müssen den Deezer-Notar fragen, ob das überhaupt geht.
Ich bin der fucking Deezer-Notar. Du kriegst jetzt so eine Dreckshausaufgabe einfach nur aus purem Hass, dass du diese schöne, auch aber inhaltliche Idee so kaputt machst. Aber vielleicht könnten wir
die Miriam fragen, ob die das guckt für mich.
Nee, auf einmal oder was? So, weißt du, was du guckst? Du guckst heute Abend 19:30 auf dem Bayerischen Rundfunk. Da Horm ist da Horm.
Warum? Weil, was habe ich denn getan? Ich
habe mir sowas Nettes ausgedacht. Hast du die letzten zwei Minuten gehört? Das hast du getan. Ich habe hier den perfekten Joker für
uns. Und wenn ich jetzt sofort Ja gesagt hätte und tolle Idee.
Ich hatte noch eine andere tatsächlich. Nein. Eine zur Auswahl, ja.
Sag.
Nö. So, was muss ich als Hausaufgabe gucken? Du guckst die bayerische Soap.
Ich kann das jetzt schnell noch umändern. Ich habe vorher noch so, muss ja nicht immer so gemein sein. Es kann ja auch was sein,
was ich einfach gerne... Das letzte Mal war da auch nicht... Was habe ich das letzte Mal geguckt? Die schlimme Quiz-Sendung. Ah, doch.
Sat 1, Mittwoch, 20.15 Uhr. 15 Dinge, die Sie über Haustiere wissen müssen.
Genau, das hatte ich nämlich auch als gute Sache für dich vorbereitet.
Und wer hat jetzt zu gucken? Da ist die Polizei.
Da ist die Polizei. Gut, dann gucke ich das. Wann? Mittwoch, Sat 1, Haustiere. Du guckst, da Horm ist da Horm. Das dauert doch höchstens 30 Minuten.
Das ist eine Soap, die kommt jeden Tag.
Ach so, na, dann such dir einen Tag aus. Ich möchte gern wissen, worum es darin geht und ob die furchtbar ist. Ich dachte, das wäre ein bisschen unterhaltsam. Ja. Lass uns über diese Joker-Sache nochmal nachdenken. Wie toll wäre das, wenn diverse Zuschauer bereitstellen würden und Sachen für uns als Joker sehen würden.
Das fühlt sich falsch an.
Ach, du bist doof. Ich gehe jetzt, Schnauze voll. So, nächste Woche gibt's wieder keinen Gast, weil kein Gast da
ist. Weiß man doch gar nicht. Was?
Nächste Woche ist Hausaufgabenerledigung, da kommt kein Gast. Aber wir haben einen spitzen, tollen Gast für die letzte Sendung. Wollen wir schon angeben damit?
Ja.
Na los, letzte Sendung ist am 5. Juni, zeichnen irgendwann 5. 6. Juni.
Ja, wir sind ja vorbereitet.
Und da kommt
Jürgen von der Lippe.
Yay! So.
Sagen wir noch Tschüss?
Nö, lasst nicht. Ich bin auch sauer.
Hört dann jetzt einfach so auf.
Wir hören einfach auf.
Wieso bist du denn jetzt sauer? Ich muss doch den Kack gucken.
Ich geh schon mal.